Ich habe vor, heute Abend zu sprechen über die Ordnungen im Haus Gottes. Ganz wichtiges Thema. Wenn du mal ein bisschen so die Gedanken schweifen lässt, jede menschliche Gemeinschaft, die etwas erreichen will, braucht Ordnungen. Ohne Ordnungen funktioniert keine menschliche Gemeinschaft. Ob das eine Schule ist, ob das ein Betrieb ist oder irgendetwas anderes. Ohne Ordnungen gibt es Durcheinander und das Ziel kann nicht erreicht werden. Das Ziel verhindert, das Durcheinander verhindert, dass das Ziel erreicht wird. So, die Ordnung ist dafür da, dass Effektivität kommt und dass man in eine Richtung zieht. Und noch etwas ist wichtig, dass wir verstehen, eine Ordnung einzuhalten, hat überhaupt nichts mit Reife zu tun, sondern mit Haltung. Das ist ein Unterschied zwischen Haltung und Reife. Reife braucht Zeit. Ja, die Bibel nennt das die Frucht des Geistes. Eine Frucht braucht Zeit, um zu wachsen. Aber eine Haltung ist etwas, die ich augenblicklich einnehmen kann. Wenn ich in ein Museum gehe, sagen wir mal Pariser Louvre, wie bei jedem Museum am Anfang steht eine Hausordnung. Bei jedem Bahnhof steht eine Hausordnung. Schon mal gelesen, dass es bei jedem Bahnhof eine Hausordnung gibt. Da stehen Dinge drin, die nicht okay sind, die nicht erwünscht sind. Du gehst in irgendeinen öffentlichen Ort, da gibt es eine Ordnung und du kannst entscheiden, egal wie viele Probleme du hast, egal wie unreif du bist, du kannst dich entscheiden, ich respektiere diese Ordnung und ich halte mich an diese Ordnung. Oder du kannst sagen, pff, was wollen die? Und dann nimmst du deine Decke mit und im Louvre, dann legst du dir da so eine Decke hin, packst deinen Picknickkorb aus, die Kinder spielen Federball und ihr habt da so eine richtig schöne Zeit. Für wenige Minuten. Das ist der nächste Punkt. Eine Ordnung hat auch immer Strukturen, die dafür sorgen, dass die Ordnung eingehalten wird. So, die Stufe 1 ist, die Ordnung werden bekannt gemacht und man hofft, dass alle sich daran halten. Für den Fall, dass es welche gibt, die sich an diese Ordnung nicht halten, gibt es im Museum die Wärter. Und die sind erkennbar an ihrer Mütze, an ihrem Abzeichen. Und keiner kann sagen, ja, wer bist du, mir hier meinen Federball zu verderben? Es sind die, die eingesetzt sind, die Ordnung in dem Museum aufrechtzuerhalten. Man hat zwei Möglichkeiten, entweder die Ordnung zu akzeptieren und den ganzen Krempel wieder einzupacken und sich normal zu benehmen, oder das Museum unter Hilfe der Ordner zu verlassen. Niemand kann sagen, ja, also ich bin frei und ich kann machen, was ich will und hier hat mir keiner was zu sagen. Doch, die Besitzer des Louvre haben das Recht, dir zu sagen, was die Ordnung ist und du hast die Möglichkeit, dich daran zu halten oder das Museum zu verlassen. Egal wie ausgesprochen oder unausgesprochen, das funktioniert in jeder menschlichen Gemeinschaft. Auf deiner Arbeit ist eine Ordnung. Und der Chef erwartet, dass du an dieser Ordnung dich hältst. Und das Interessante ist, mit diesem Verhalten auf der Arbeit zeigen wir, dass wir grundsätzlich das Potenzial haben, Ordnungen einzuhalten. Keiner sagt dort, ja, ich würde gerne mich an die Ordnung halten, aber ich kann nicht, ich bin zu ungestüm, ich bin zu emotional, ich bin zu unkultiviert. Ich bin Barbar, ich kann das nicht, ich möchte schon im Herzen, ich kann aber nicht. Keiner. Und Gott hat für sein Haus auch Ordnungen. Und die tut uns kund in seinem Wort. Und er erwartet und er besteht darauf, dass wir diese Ordnungen einhalten. Darauf besteht er. Und wie im Louvre hat er auch Mittel und Wege, um für diejenigen, die das nicht respektieren wollen, die Ordnung aufrechtzuerhalten. Jedenfalls vom Wort Gottes. Ich rede heute vom Wort Gottes. Ich weiß, wie es in vielen Gemeinden aussieht. Da werden irgendwie scheinbar sehr harmonische Gottesdienste abgehalten, aber in den Herzen sieht es oftmals vielmals ganz anders aus. Und dann kommt die Jahresgemeindestunde, die Nacht der langen Messer. Und dann kommt raus, was all die Jahre in den Herzen war, an Bosheit, an Verurteilung, an Verachtung, an Anklage und all diesen Dingen. Was mir zeigt, dass es das ganze Jahr über alles nur eine Show war, nur eine fromme Show. In einer Gemeinde, die in den Ordnungen Gottes ist, ist auch die Gemeindestunde ein Ausdruck ihrer Liebe, ihres Respekts und ihrer konstruktiven Beziehung untereinander. Das ist nicht etwas, was man zurückhält und dann kommt aber mein Auftritt und dann sage ich mal, wie es wirklich so alles aussieht. Und warum passiert so etwas, dass auf einmal bei der Gemeindestunde Leute ihr anderes Gesicht zeigen? Weil es in den Gottesdiensten nur andressiert war. Es war nur eine äußere Form, die für 1-2 Stunden gehalten hat, aber es hat nie das Herz verändert. Es hat nie das Herz verändert. Wenn in meinem Herzen Frieden ist, dann habe ich Frieden mit den Geschwistern am Sonntag und in der Gemeindestunde. Das ist kein Unterschied. Sogar auf der Straße habe ich mit ihnen Frieden, wenn ich sie auf der Straße treffe. Da ist kein Unterschied. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe etliche solche Situationen mitgemacht in verschiedenen Gemeindesituationen. Also ich weiß, wovon ich spreche. Und das sind alles Anzeichen dafür, wenn es solche Explosionen und Zerwürfnisse und Streitigkeiten und Flügelkämpfe und so weiter gibt. Das sind alles Anzeichen dafür, dass die Ordnung nie verstanden wurde, nie akzeptiert wurde und dass man nie erlaubt hat, wirklich das Herz in die Einheit mit Gott und damit auch mit den Geschwistern hineinzubringen, dass man das nie erlaubt hat. Und Lehre, ob das in der Bibelstunde ist, ob das im Gottesdienst ist, ob das im Hauskreis ist, Lehre hat ein Ziel und das Ziel ist nicht Wissensvermehrung. Wir wollen nicht gute Punkte machen beim Bibelquiz, sondern wir wollen, dass erreicht wird, was das Ziel der Lehre ist. Das Endziel aller Weisung, sagt Paulus, ist Liebe aus reinem Herzen. Die Lehre zielt dahin, dass wir liebesfähig werden. Was aber auch bedeutet, wenn das Ziel Liebe aus reinem Herzen ist und wir fangen gerade erst an, lass uns nicht von uns und auch nicht von den anderen erwarten, dass sie das haben. Das ist das Ziel. Wir sind unterwegs. So ein anderes Wort für Gemeinde ist eine Liebeslernschule. Es ist eine Schule, wo wir lernen zu lieben in der Weise, wie der Herr lebt. Das ist Gemeinde. Und in dieser Schule gibt es eine Ordnung und die ist beschrieben in diesem Buch. Und diese Ordnung muss verstanden werden, die muss gelehrt werden. Und dann muss jeder Einzelne, der dazugehören will, zu dieser Ordnung Ja sagen. Niemand kann in dieser Schule mitmachen, niemand kann Fortschritte machen und echte Veränderung erleben, der die Ordnung Gottes nicht akzeptiert. Das ist nicht möglich. Kein Schüler kann in der Schule lernen, der die Schulordnung nicht akzeptiert. Das ist so wichtig. Und wenn ich mir so manche Situationen vor Augen führe, die ich selber miterlebt habe und andere, die ich so vom Hörensagen berichtet bekommen habe von den verschiedensten Gemeinden, das ist nicht unbedingt nur baptistisch-freikirchlich, das kann auch charismatisch, das kann auch pfingstlich sein, so große Unterschiede sind die Herzen da nicht. Wenn ich mir diese Situationen vor Augen führe, dann weiß ich eins, hier fehlt es an Klarheit, hier fehlt es an wirklicher Lehre und hier fehlt es an Bereitschaft, sich unter dieses Wort zu stellen und seinen Platz einzunehmen und Verantwortung für das eigene Leben, für das eigene Reden, für die eigene Herzenshaltung zu übernehmen. So, lass uns einmal hineingehen in einige grundlegende Dinge über Ordnung in der Gemeinde. Apostelgeschichte fangen wir mal an, Kapitel 20, die berühmte Schriftstelle, wo wir etwas hören über die Leitung in der Gemeinde, über den Dienst der Ältesten. Paulus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Er will seine Lieblingsgemeinde dort noch einmal besuchen oder beziehungsweise mit der Leiterschaft sprechen. Und er geht nicht hinein, aber er lässt die Ältesten rufen. Er lässt die Ältesten rufen, nicht den Pastor. Warum lässt er nicht den Pastor rufen? Weil es keinen Pastor gab. Im ganzen Neuen Testament gibt es keine einzige Gemeinde, die von einem Pastor geleitet wird. Und es ist schon erstaunlich, wie wenig Fortschritte die Reformation eigentlich gemacht hat. Ja, da hieß es sola scriptura, zurück zum Wort Gottes, nur das Wort Gottes. Und in einem Punkt, was die Kindschaft angeht, die Rechtfertigung durch den Glauben, gab es einen Durchbruch raus aus den alten Traditionen und Menschenlehren und so weiter. Aber dann schon bei den nächsten Punkten, ja, was ist Gemeinde und was ist Leiterschaft, sind einfach die alten Formen übernommen worden. Und das, was Luther gemacht hat, bei allem Respekt, ist nichts weiter als eine leicht veränderte, leicht abgemilderte Form dieser katholischen Strukturen. Immer noch das Ein-Mann-System, immer noch die Babybesprenkelung, immer noch eine Gemeinde, in der Heiden und Gläubige gemeinsam irgendwie Gott verherrlichen wollen. Wie soll denn das funktionieren? Der Ungläubige hat kein Interesse daran, er kann auch gar kein Interesse daran haben, Gott zu verherrlichen. Ja? Und dasselbe Luther, der diese bahnbrechende Offenbarung hatte über Rechtfertigung aus dem Glauben, hat dann sich mit aller Macht und mit viel, viel unschönen Mitteln sich gestellt gegen die, die dann einen Schritt weitergegangen sind und die eine Vision hatten von neutestamentlicher Gemeinde und hat diese Leute verfolgt. Ja. Und ein wesentliches Element von neutestamentlicher Gemeinde ist Teamleiterschaft. Älteste dienen in der Gemeinde und sie werden eingesetzt und sie haben dort die Funktion, dort der Herde zu dienen. Apostelgeschichte 20, 28. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Paulus hält es hierfür nötig, den Ältesten, die schon jahrelang diesen Dienst versehen, daran zu erinnern, die Gemeinde gehört nicht euch, die Gemeinde gehört dem Herrn. Probleme fangen sofort an in einer Gemeinde, wenn irgendwer Ansprüche an die Gemeinde erhebt. Sei es die Leitung, sei es die Mitglieder oder sei es irgendein Dachverband. Sobald irgendjemand anfängt, Ansprüche zu erheben an eine örtliche Gemeinde, sind die Probleme vorprogrammiert. Gemeinde kann nur funktionieren in der gemeinsamen Gewissheit und in dieser Haltung, sie gehört ihm, niemand sonst. Diese Gemeinde gehört ihm, ich gehöre ihm, mein Bruder, meine Schwester gehören ihm. Es ist seine Herde, die hat er sich erworben. Und Paulus fand es für notwendig, die Ältesten hier noch einmal daran zu erinnern. Sie haben das gewusst. Und trotzdem hat er ihnen das nochmal ganz, ganz deutlich gesagt. Und er sagt, der Heilige Geist hat euch eingesetzt. Wenn du Apostelgeschichte und die Briefe kennst, dann weißt du, wie Älteste eingesetzt wurden. Nicht per demokratischer Wahl oder Losverfahren oder irgendwie, sondern sie wurden durch den apostolischen Dienst eingesetzt. Und trotzdem sagt Paulus, der Heilige Geist hat euch eingesetzt. Ja. So, ich rede heute Abend von neutestamentlicher Gemeinde. Das, wovon ich sicher bin, das funktioniert. Ich sehe viele andere Dinge, wo man versucht, teilweise Dinge zu übernehmen und teilweise Menschenweisheit zu praktizieren und ich sehe, dass es nicht funktioniert. So, ich rede von dem, was Gottes Muster ist und das Ziel muss sein, wir wollen in diese Dimension der neutestamentlichen Gemeinde. Das muss das Ziel sein. Und als erstes muss man das verstehen. Und wenn wir davon etwas verstehen, können wir nicht heute Nacht hingehen und sagen, ja gut, dann ändern wir jetzt irgendwelche Dinge. So funktioniert es nicht. Ja? So, ich weiß, dass ihr jetzt ein Leitungsteam habt und in diesem Leitungsteam sind Frauen und das ist wunderbar. Neutestamentliche Gemeinde wird von einem Team von Ältesten geleitet und Älteste sind Männer. Eindeutig. Das heißt nicht, dass heute Nacht irgendjemand hingeht und versucht, hier jetzt was umzustürzen und unsere lieben Schwestern irgendwie rauszuschmeißen. Aber für die Schwestern und für jeden in der Gemeinde muss klar sein, wir gehen Richtung neutestamentliche Gemeinde und der Tag wird bald kommen, und zwar nicht in Jahrzehnten, wo wir reife Männer haben, die die Qualifikation haben und die die Bereitschaft haben, in diesem Dienst als Älteste zu stehen. Okay? Manchmal nehmen Leute so etwas, ja, aber du hast gesagt, Älteste sind Männer und wir haben Frauen, jetzt lass uns hier mal klare Sache machen. Hallo, langsam. Lass uns bei anderen Dingen anfangen, klare Sache zu machen. Und dann kommen wir zu diesen Dingen dann auch noch irgendwann. Die Ältesten, sie sind eingesetzt, die Gemeinde Gottes zu hüten. Dieses Wort hüten ist das Verb, wovon es dann das Substantiv Pastor gibt, Hirte. Also sie tun Hirtendienst, sie tun den Dienst der Hirten. Ja? Und insofern gibt es dann auch in einer neutestamentlichen Gemeinde Hirtendienst. Bloß wir müssen klar werden in unseren Begriffen, wenn wir heute sagen, der Pastor, dann meinen wir den Mann, der den Hut auf hat. Und viele Pastoren sind keine Hirten. Das ist nicht negativ gemeint. Es gibt Menschen, die haben das Herz, die Persönlichkeit und die Salbung für Hirtendienst. Und es gibt Menschen, die sind prophetisch. Und es gibt Menschen, die sind lehrmäßig strukturiert. Und so funktioniert dann auch ihr Dienst. Ja. Aber in einer Gemeinde muss der Hirtendienst entwickelt werden. Es muss den Lehrdienst geben und es muss Unterscheidung geben. Es muss prophetische Leute geben, die unterscheiden können. Nicht nur Lehre unterscheiden können, die auch Herzen unterscheiden können, die Menschen mit falschen Motiven erkennen können. Das ist die Grundvoraussetzung zum Bau einer gesunden Gemeinde. Es gibt noch den Dienst des Evangelisten, es gibt den Dienst des Apostels. Das sind Dienste, die kommen von draußen. Die müssen nicht vor Ort sein. Aber Hirte, Lehrer und das Prophetische, das muss vor Ort sein. Das ist die Voraussetzung, um gesund zu bauen. Und all diese Dienste widerspiegeln Teile des Dienstes Jesu. Jesus ist der gute Hirte, Jesus ist der große Apostel, Jesus ist der große Prophet, Jesus ist der Evangelist, Jesus ist der Lehrer. Es ist alles in ihm vereint, aber Menschen haben eine Hauptbetonung oder Gabe und Salbung und dann vielleicht noch in kleinen Anteilen ein oder zwei andere Dinge rechts und links daneben. Aber ein Hirte ist nicht Pastor, ein Hirte hat keine apostolische Vision, er ist nicht strategisch. Hirten sind absolut beziehungsmäßig. Und auch in der Regel, Hirten sind nicht so strukturiert wie Lehrer. Aber wir dürfen das nicht gegeneinander ausspielen. Und man darf niemals irgendjemandem vorwerfen, er ist ja nicht hirtisch oder er ist ja nicht prophetisch oder er ist ja nicht lehrmäßig. Jeder ist so, wie Gott ihn gemacht hat. Und wenn wir in Jüngerschaft vorangehen und erlauben, dass unter einer gesunden geistlichen Führung Gott durch sein Wort unsere grundsätzlichen Probleme lösen kann, dann wird das, was Gott uns gegeben hat und wie wir gemacht sind, hervorkommen. Und wir können damit dann der Gemeinde dienen und wir können dann auch als Gemeinde der Welt dienen. Ein nächster wichtiger Punkt. Oder etwas, was zu diesem Hirtendienst gehört, zu diesem Dienst der Leiterschaft, ist das, was Petrus sehr stark betont und was auch an anderen Stellen dann bei Paulus kommt. Die Leiterschaft dient zuallererst als Vorbild der Herde. Als Vorbild. Das heißt nicht, sie sind vollkommen, aber sie müssen mindestens einen halben Schritt weiter sein als die anderen. Ein Leiter kann nicht leiten, wenn die anderen nicht sagen, du, so möchte ich auch lernen, so möchte ich auch wachsen, so möchte ich auch Jesus nachfolgen. zur Leiterschaft in der neutestamentlichen Gemeinde gehört Vorbild. Ja, das bezieht sich auf Charakter und Lebensstil und Haltung. Das hat nichts mit Wissen und Fähigkeiten zu tun. Das ist das Problem heutzutage. Man schickt junge Leute, die man für begabt hält, auf ein Predigerseminar und dort müssen sie einen Haufen Zeug lernen, was alles für den Gemeindealltag oder fast alles für den Gemeindealltag völlig unnütz und überflüssig und untauglich ist. Und sie kommen zurück, sie haben ein Papier und sie denken, sie können jetzt Gemeinde leiten. Das ist das Problem. Ja? Und sie haben nicht einmal das Herz und die Tragkraft, die geistliche Kraft, um einen Hauskreis von 5 Leuten zu leiten. Weil sie Theorien haben, aber nicht das Verständnis haben, von Gott gelehrt, wie man Menschen führt, wie man Menschen prägt, wie man Menschen vorsteht. Ja? Also ich bin nicht grundsätzlich gegen Predigerausbildung, aber ich bin gegen Ausbildungen, die voller Theorie sind und wo all die Dinge, wie macht man Seelsorge, wie treibt man Dämonen aus, wie übt man Leiterschaft im Team aus, wie wird man teamfähig, wo das nicht gelernt wird, ist eine Predigerausbildung überflüssig. Eine Predigerausbildung besteht nicht in Homiletik und Hermeneutik und solchen Dingen, sondern besteht darin, wie kann ich eine dienende Haltung entwickeln? Wie kann ich Menschen helfen? Und leider ist dieser Trend da zum Akademischen. Und es ist dieser Trend da, Menschen, die berufen und gesalbt sind, aber kein Papier haben und nicht durch diese Ausbildung gegangen sind, zu verachten. Und dieser Trend nimmt immer mehr zu. Und Menschen werden sagen, ja, ihr habt ja gar keinen richtigen Pastor. Das werden Menschen zu euch sagen, glaubt mir das. Ja, weil es eine Verachtung gibt. Es ist ein großer Glaube an Institutionen da. Aber ein geringer Glaube an die Schule des Heiligen Geistes. Und jemand kann vor Ort lernen und dort trainiert werden und er geht in der Schule des Heiligen Geistes und er hört auf Leiterschaft und lässt sich prägen, lässt sich unterweisen, lässt sich was sagen und nach ein paar Jahren ist er fähig, Menschen zu ernähren mit dem Wort Gottes, ohne ein Seminar jemals von innen gesehen zu haben. Das ist möglich. So, wenn ein Seminar Männer nach der Bibel hervorbringt, bin ich nicht gegen das Seminar. Aber wenn es Männer hervorbringt, die die wildesten Theorien von Bultmann und Käsemann und diesem ganzen Zeug intus haben und sind völlig verwirrt und haben keine Klarheit in Bezug auf das Wort Gottes und werden völlig verdreht, dann bin ich gegen so etwas. Und ich sage dann lieber, geh in Jüngerschaft, schließ dich irgendwo an, wo trainiert wird, wo wirklich praktische Dinge geübt werden. Da hast du mehr von, als dass du auf irgendein Seminar gehst. Petrus sagt es dort, 1. Petrus 5, die Ältesten ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Hütet die Herde, da ist wieder, tut Hirtendienst. Hütet die Herde, die bei euch ist. Nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß. Auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Nicht als die da herrschen über die ihnen anvertrauten Anteile der Erde, der Herde, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Vorbilder der Herde. Das, was in dem Leben und im Herzen der Leiterschaft nicht ist, wird niemals in die Gemeinde kommen. Wenn da in den Herzen der Leiterschaft keine Demut ist und keine wachsende Liebe zu Jesus, die können über Demut predigen, die können über wachsende Liebe zu Jesus predigen, es wird nie in die Gemeinde kommen. Weil zu den Worten muss die Realität des eigenen Herzens passen. Wenn die Worte nicht übereinstimmen mit der Realität des Herzens, also man liest Bibel vor, aber hat in seinem Herzen etwas ganz, ganz anderes, dann kommt das in die Gemeinde, was im Herzen ist und nicht, was in den korrekten Worten war. Eine Predigt kann konkordanzmäßig vollständig korrekt sein, sodass man nichts aussetzen kann und trotzdem bewirkt sie das Gegenteil von dem, was sie bewirken sollte. Gemeinde wird gebaut durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist wirkt durch einen Menschen in dem Maße, wie sein Herz in Übereinstimmung mit dem Wort ist, in Übereinstimmung mit dem Wesen Christi. Dann fließt die Salbung und dann berührt die Salbung die Herzen. Überführt von Sünde, motiviert und Wünsche werden wach und Menschen entdecken, hey, ich will doch gerade leben, ich will aufhören mit Kompromissen, ich will ehrlich werden, ich will ansprechbar werden, ich will in das Wesen Gottes hineinkommen. Der Heilige Geist ist schöpferisch, wie wir gesagt haben, er zerstört Dinge und er pflanzt Dinge. Er schenkt neue Gelüste, er weckt neues Verlangen. Und das tut der Heilige Geist durch Herzen, an denen er wirken konnte. Ich sage es immer wieder. Kann es sein, dass die Batterie hier bald zu Ende geht, dass es schwankt, oder kommt mir das nur so vor? Ich habe das Empfinden, dass ab und zu mal hier der Saft weggeht. Das wäre schade wegen der Aufnahme. Ist nicht so? Kommt mir nur so vor. Halluzination. Okay, gut. Okay. Gottes Wort kann durch uns nur das wirken bei anderen, was zuvor bei uns und in uns wirken konnte. Da ist ein wesentlicher Unterschied zwischen der Autorität in der Gemeinde und der Autorität, sagen wir mal, in der Armee. Dem Befehl des Offiziers muss gehorcht werden, egal wie seine Ehe ist. Aber in der Gemeinde ist das nicht so. Man kann nicht sagen, hört auf meine Predigt, aber schaut nicht auf mein Leben. Das kann nicht funktionieren, das geht nicht. Vorbilder der Herde. Paulus sagt, sei ein Vorbild der Gläubigen zu Timotheus. 1. Timotheus 4, 12. Sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit. Oder 2. Timotheus 3, Vers 10. Auch wieder zu Timotheus, du bist meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meinem Ausharren. Nicht nur Lehre, aber Lehre zuerst. In der Aufzählung, nicht zufällig, ist das Erste die Lehre, weil Lehre prägt unser Herz. Ja, das Ziel ist Liebe aus reinem Herzen. Ja, und es beginnt damit, dass wir das Wort Gottes hören und annehmen und unser Gedanke mit Gott in Übereinstimmung bringen. Und das ist einer der wesentlichen, nicht die einzigen, aber ein ganz wesentlicher Dienst von Leiterschaft. Sie bringen das Wort des Herrn, sie bringen die Gedanken Gottes, sie bringen auch das Herz Gottes, ja, hinein in die Gemeinde. Und das bedeutet, dass all das, was sie verkündigen, was auch in unserer Bibel zu finden ist, wir sind verpflichtet, es anzunehmen. Egal, was wir früher gelernt haben, egal, wo wir herkommen, egal, wenn das früher ganz anders war, das spielt keine Rolle. Wenn das, was gelehrt wird, mit diesem Buch übereinstimmt, sind wir verpflichtet, es anzunehmen. So hat die erste Gemeinde gestartet, Apostelgeschichte 2, 42. Sie blieben in der Lehre der Apostel. Also das heißt, die Apostel haben die Lehre gebracht und die Gläubigen haben verstanden, hier müssen wir jetzt genau hinhören und hier müssen wir das annehmen, was sie uns beibringen und was in Übereinstimmung mit den Schriften ist. Und sie hatten nur das Alte Testament, das zu überprüfen, aber sie haben das getan und sie haben das angenommen und deswegen sind sie dann auch gewachsen. Sie blieben in der Lehre und in der Gemeinschaft. Lehre ist wichtiger als Gemeinschaft. Und gesunde Gemeinschaft kommt von gesunder Lehre. Und ungesunde Gemeinschaft kommt von ungesunder Lehre. Sie blieben in der Lehre. Das heißt, die Arbeitsaufteilung war vollkommen klar. Die Apostel lehrten und die anderen, die Jünger, haben gelernt. Ich bin in einer Gemeinde gewesen, da habe ich gepredigt und mittendrin unterbrach mich einer und widersprach einem Bibeltext, den ich gerade vorlese. und hat sich echauffiert, weil von seiner Denomination her ist es nicht eine Gruppierung, die von Haus auf mit dem Heiligen Geist irgendwie in gutem Verhältnis ist oder davon irgendwie sehr angetan ist. Und dieser Mann stand auf mitten in meiner Verkündigung. Ich las einen Bibelvers vor. Paulus sagt, ich will, dass ihr alle in neuen Zungen sprecht. Und jemand steht auf, voller Empörung, und sagt, das ist Pfingstlehre. Der Nächste springt auf, jawohl, man hätte den gar nicht einladen dürfen. Und dann entstand ein lebhafter Tumult. Das wurde richtig interaktiv in diesem Gottesdienst. Es war ganz lebendig. Auf einmal kam das Leben. Aber leider aus den falschen Quellen, aus der Protest, aus der Tradition, aus dem Verpflichtetsein von Menschenweisheit und Menschenkraft und all diesen Dingen, die in der Gemeinde nichts zu suchen haben. Und da ist dieses Verständnis, ja, der Prediger lehrt das, aber ich glaube was ganz anderes. Und das haben wir in neuen testamentlichen Gemeinden nicht. Da haben die Apostel das Wort gebracht und die Jünger haben das Wort angenommen. Das ist die einzige Art von Gemeinde, die funktioniert. Und ich kann nicht in einer Gemeinde sitzen und drei Viertel der Predigt innerlich irgendwie durchwinken und sagen, nicht für mich, nicht für mich, nicht für mich, das sehe ich ganz anders. Und Teil dieser Gemeinde sein, das ist nicht möglich. Oder dann vielleicht sogar noch meine freie Zeit nutzen in den Gesprächen oder am Telefon und anderen erzählen, wie blöd das alles ist, was da gerade von vorne gekommen ist und sie auf meine Seite ziehen. Das ist in einer neutestamentlichen Gemeinde völlig unmöglich. Warum? Weil die Ältesten Acht haben auf die, die Parteiungen anrichten. Hallo? Vers 30, aus eurer Mitte, in der Apostelgeschichte, nee, jetzt wieder, Entschuldigung. Aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht. Da sind Menschen, die reden Verkehrtes und vor denen wird gewarnt. Und was tun die? Die ziehen Jünger ab. Ab von was? Ab von der Nachfolge des Herrn. Ab von dem geraden Weg ziehen Menschen ab hinter sich her. Wahrer Dienst bindet Menschen an Jesus. Und falscher Dienst bindet Menschen an sich selbst. Mir ist egal, wie groß die Organisation ist, die jemand aufbaut, wenn da Merkmale sind, dass die Leute mehr ihren Guru und ihren Führer irgendwie verherrlichen als Jesus, dann ist das nicht das Werk des Heiligen Geistes. Und die Leiterschaft hat die Aufgabe und die Fähigkeit, auch wenn sie tun und miteinander leben, wie sie leben sollen, zu erkennen, wo Parteiungen entstehen. Und Parteiung ist ein schweres Vergehen am Gemeindefrieden. Und da schaut man nicht tatenlos zu, jedenfalls nicht neutestamentliche Leiterschaft, sondern sie gehen hin und sie konfrontieren und wir sagen, wir sehen, dass du die Predigt und die Lehre unterläufst. Wir sehen, dass du Gespräche hast, hier und da, und dass du versuchst, Menschen zu vergiften, dass du versuchst, Menschen in eine andere Richtung zu prägen, als wie die Ältestenschaft diese Gemeinde prägt. Und wir müssen dir sagen, das ist nicht in Ordnung und wir werden dir das nicht weiter gestatten. Eine Gemeinde ist nicht ein Haufen von Gläubigen, wo jeder glaubt, was er gerade glauben möchte. In unserer demokratischen Gesellschaft ist Pluralismus ein hohes Gut. Und Pluralismus bedeutet, einander widerstrebende, einander widersprechende Ansichten stehen gleichberechtigt nebeneinander. Manche Denominationen glauben auch, dass das in Ordnung ist. Aber ich lehre von neutestamentlicher Gemeinde. Und in neutestamentlicher Gemeinde kann es nicht Leute geben, die sagen, jawohl, Heiliger Geist, das ist, was wir brauchen, die Gaben und die Dimension des Heiligen Geistes. Und andere sagen, das ist aber doch von unten, weißt du nicht. Das kann nicht sein. Du kannst nicht bei VW arbeiten und dann heimlich am Fließband einen Opel zusammenschrauben. Das kann nicht funktionieren. Das gibt's nicht. Das wird niemand dulden von der Werkleitung. Du arbeitest hier bei VW und wir produzieren VWs. Wenn du lieber Opel möchtest, ist das in Ordnung, dann geh zu Opel. Aber hier werden VWs gebaut. Und es kann nicht Leute geben in der Gemeinde, die dem Wort Gottes offen widersprechen in der Lehre. Das kann nicht sein. Das ist ein Zeichen für mich von schwacher Leiterschaft. Von einer Leiterschaft, die nicht auf neutestamentlicher Höhe operiert. In einer Gemeinde, wo es neutestamentliche Leiterschaft gibt, wirst du so etwas nicht finden. Das ist nicht akzeptabel. Und hinter diesem Ganzen ist die Unabhängigkeit, die Rebellion, die Auflehnung. Ich lasse mir von niemandem etwas sagen. Ich mache, was ich will. Und diese Rebellion führt zu einer Blindheit, weil dahinter noch einmal ist Stolz und Stolz macht blind. Und deswegen können sie die einfachsten Dinge nicht sehen. Und du kannst sie die Schriftstellen zeigen und kannst sagen, hier steht es, das ist normal. Alle Gläubigen sind erfüllt vom Heiligen Geist. Es ist der Wille Gottes, dass wir in neuen Zungen sprechen. Und die Leute kriegen nichts mit. Obwohl du es ihnen zeigst aus dem Wort Gottes. Eigenwillige Menschen kreieren ein Christsein, das weit weg ist vom Neuen Testament. Und wir vergessen heute, das gesamte Neue Testament wurde geschrieben von den Zungen sprechenden Gläubigen. An in Zungen sprechende Gläubige. Es gab nur eine Form von Christen, das war die, die Apostel gebracht haben. Nach 40 Tagen Belehrung von Jesus haben sie ganz klar gesagt, so sieht neutestamentliches Christsein aus. Und jeder, der möchte, ist dazu eingeladen. Und der Eingangstür ist Buße, Umkehr von der Unabhängigkeit, Wassertaufe hinein in das Grab und die Auferstehung Jesu, Erfüllung mit dem Heiligen Geist und dann geht's los. Das war der Start, so fing das an. Ja, wollt ihr mich diskriminieren? Dann mache ich halt eine evangelikale Gemeinde auf. Das sehen wir nicht. Alle blieben in der Lehre der Apostel. Da hat keiner gesagt, ja, aber wie ist es jetzt? Ein bisschen mit den alten Göttern könnten wir doch auch noch integrieren. Das war doch immer so nett, unser Götzendienst. Ne? Warum hat keiner solche blödsinnigen Vorschläge gemacht? Weil klar war, die Vorgaben kommen von den Aposteln. Und es ist nicht meine Aufgabe, eine neue Lehre zu erfinden. Meine Aufgabe ist, die Lehre der Apostel zu hören, zu verstehen und umzusetzen. Von mir wird nicht erwartet, ich erfinde etwas Neues. Wenn ich das begreife, versuche ich es auch nicht. Aber wenn ich sage, ja, das ist jetzt Petrus gewesen. Jetzt will ich mal das Mikrofon haben und jetzt möchte ich mal sagen, wie ich die Dinge eigentlich sehe. Und ich habe auch den Heiligen Geist. Ich bin schon seit 3 Tagen gläubig und jetzt möchte ich hier mal sagen, wie ich die Dinge sehe. Warum gab es das nicht? Weil es eine starke Leiterschaft gab und niemals wären die Apostel so dumm gewesen, so jemandem das im Mikrofon zu geben. Die sagen, Bruder, pass auf, wir müssen nachher mal sprechen über dein Herz. Wir sehen ganz ernste Dinge. Und dann wurde das Herz angesprochen, nicht seine krummen Lehren, sondern sein Herz. Aus einem falschen Herzen kommen krumme Lehren. Und wir versuchen, krumme Lehren auf der Ebene der Gedanken zu begegnen. Das Problem ist die Herzenshaltung. Wenn da Unabhängigkeit, Unbelehrbarkeit, Rebellion ist, ist das ein offenes Herz für alle möglichen blödsinnigen Ideen. Und heute sagen die Leute, ja, wir können doch nicht eins sein in der Lehre. Warum denn nicht? Wie viel Meinung hat Gott eigentlich? Eine, denke ich mal, obwohl sie 3 sind. 3 Personen, eine Meinung. So, wenn Gott eine Meinung hat und wenn wir sagen, nicht mein Wille, nicht dein Wille, Herr, sondern dein Wille. Ich lege alles weg, ich beanspruche nichts, ich halte an nichts fest. Gottes Geist wird zu mir reden, Gottes Geist wird zu dir reden und über dieselbe Sache haben wir dieselben Ansichten. Weil wir dieselbe Bibel haben und weil wir eine Freundschaft zum selben Autor haben, dem Heiligen Geist. Und der wird uns das alles erklären. Jesus sagt, er wird euch in alle Wahrheit leiten. Und dann kommen Leute und nehmen aus 1. Korinther 13 den Vers, ja, unser Erkenntnis ist Stückwerk. Also wer das Leben und den Dienst von Paulus studiert hat, weiß, dass Paulus dort nicht von seiner Lehre spricht, sondern er redet von der Erkenntnis. Das heißt, dass der Heilige Geist über bestimmte Probleme, bestimmte Situationen, bestimmte Angelegenheiten etwas offenbart, was uns hilft, dann dort ein Problem zu lösen. Das nennt man das Wort der Erkenntnis oder das Wort der Weisheit. Und da bekommen wir immer nur Bruchstücke. Aber das hat überhaupt nichts mit Lehre zu tun. Überhaupt nichts mit Lehre. Ja. Also die Idee, die Apostel wussten nicht, was das Fundament der Gemeinde ist, und sie wussten nicht, was die Gedanken Gottes sind über christlichen Lebensstil und wie man da hineinkommt. Das ist völlig absurd. Paulus sagt, ich habe euch dem Bild der Lehre übergeben. Er hat ein vollkommenes Verständnis gehabt, was die Lehre ist, die Christus ihm gegeben hat. Und diese Lehre hat er der Gemeinde gegeben. Und dann sagt er, ich habe nichts von dem ganzen Ratschluss Gottes zurückgehalten. Alles, was man braucht, um ein Leben als Jünger zu führen, um eine gesunde und stabile, erfolgreiche Ehe zu haben, um Kinder zu erziehen, um seinen Platz auszufüllen in dieser Gesellschaft. Alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, Gott wohlgefällig zu leben, ist uns gegeben in diesem Buch, in der Lehre der Apostel. Da fehlt nichts. Da fehlt nichts. Und da können Menschen aus den verschiedensten Kulturen und Hintergründen und Kontinenten kommen, wenn sie in dieser Haltung leben: Jesus ist Herr, ich bin Schüler und ich suche seine Weisheit. Sie kommen aufgrund der gleichen Bibeltexte zu den gleichen Ergebnissen. Ob das die Frage der Babytaufe ist oder die Frage von Marienanbetung oder von Ökumene oder von irgendwelchen aktuellen Fragen. Sie werden alle aufgrund des Wortes von demselben Geist in dieselbe Wahrheit geführt. Gott ist nicht verwirrt. Gott ist nicht pluralistisch. Gott hat nicht zu einer Sache zwei verschiedene Meinungen, sondern er hat eine Meinung und diese eine Meinung teilt er mit. Und das tut er ganz besonders durch die Dienstgaben, durch den Dienst des Lehrers und Apostel, Propheten und so weiter. Das sind Kanäle, durch die die Gedanken Gottes kommen, was nicht bedeutet, dass wir in Ehrfurcht erstarren und sagen, oh, das müssen wir jetzt alles so nehmen, auch wenn das hier widerspricht dem Wort Gottes. Nein, jeder Dienst muss geprüft werden am Worte Gottes. Von Paulus heißt es, Apostelgeschichte 17, diese Leute in Beröa, sie waren edler als die in der vorigen Stadt und sie nahmen das Wort bereitwillig auf und dann gingen sie nach Hause und forschten die Schriften, ob es sich so verhielte. Und dann lesen wir nicht Paulus am nächsten Morgen im nächsten Meeting: Leute, ich habe gehört, hier sind einige, die haben einen kritischen Geist. Die nehmen das nicht an, was ich sage. Die gehen nach Hause und forschen in den Schriften, ob das stimmt, was ich gesagt habe. Hallo, das verbitte ich mir. Ich bin Apostel und der Dienst, der kann nur funktionieren, wenn ihr das anerkennt. Nichts davon sehen wir. Der Paulus sagt, alle meine Lehre darfst du prüfen an den Schriften. So die Lehre, die wir hören, der sind wir nicht willkürlich ausgesetzt, sondern wir haben einen objektiven Maßstab. Und dank sei Gott, dass wir in einem Land leben, wo wir alle mit dem 6. Lebensjahr angefangen haben, lesen zu lernen. Und wir können alle lesen. Aber das ist wichtig, dass wir verstehen, die Leiterschaft, am Anfang in Jerusalem die Apostel, nachher dann, als sich das alles multiplizierte, in den Gemeinden haben die Apostel Älteste eingesetzt. Die Ältesten haben das Lehramt. Und in der Gemeinde wird geglaubt und praktiziert, was die Ältesten lehren. Und es ist völlig undenkbar, was in vielen Gemeinden heute gang und gäbe ist. Leute haben dann so ihre geheimen Quellen und holen sich Bücher, Kassetten oder gehen auf Seminare von Dingen, die dem, was die Ältesten lehren aus dem Wort, vollkommen widerspricht. Und sie verteilen das in der Gemeinde. Oder dann kommt dieser durchreisende Prophet, der natürlich nicht in der Gemeinde lehren darf, weil die Ältesten seinen Dienst nicht okay finden. Und dann gibt derjenige sein Wohnzimmer und trommelt dann eine Mannschaft zusammen. Und dann sitzen die im Wohnzimmer und er sagt, das ist ja privat, das ist ja nicht Gemeinde, das ist ja privat. Wer so denkt, hat nicht verstanden, was Gemeinde ist. Gemeinde ist nicht die dreimal pro Woche stattfindende Versammlung in einem bestimmten Raum. Und deswegen ist privat nicht bei dir zu Hause, sondern privat und Gemeinde gibt eine Trennung. Privat ist all das, worüber Gott nicht gesprochen hat in seinem Wort. Also wenn ein Ehepaar beschließt, wir wollen zwei Kinder haben und das nächste Ehepaar beschließt ein Kind und die nächsten haben ganz großen Glauben und sagen sieben Kinder, das ist privat. Da kann niemand kommen und ihnen reinreden. Aber ob ich zu Hause meine Frau anschreie oder einschüchtere oder bedrücke, obwohl es zu Hause geschieht, ist nicht privat. Warum ist es nicht privat? Weil das Wort Gottes etwas verbindlich darüber sagt, wie ich mit meiner Frau oder meinen Kindern umzugehen habe. So privat ist nicht, findet es bei dir in der Wohnung statt oder findet es hier statt. Privat ist, hat Gott dir dort Freiheit gegeben oder hat Gott klare Vorgaben gegeben? Und das ist, was viele nicht verstehen. Und sie sagen, ja, in der Gemeinde ordne ich mich ja unter, aber nicht zu Hause diesen Wanderprophet einlade, das geht euch überhaupt nichts an. Das ist ein völlig verkehrtes Verständnis. Die Ältesten sind die Aufseher deiner Seele. Sie haben geistliche Aufseherschaft. Älteste ist dasselbe Wort, ist austauschbar mit Aufseher, Episkopos. Ja, ist das Gleiche, ist austauschbar. Älteste sind Aufseher, Aufseher sind Älteste. Und sie sind die, die auf dein geistiges Leben schauen. Und die das Ziel haben, dich in die Reife zu bringen, die das Ziel haben, dich zu fördern, die das Ziel haben, dir so das Wort Gottes zu bringen, durch Lehre und dann vielleicht auch durch persönliche Gespräche, Beratung, Seelsorge und so weiter, dass deine Lebensprobleme, Ablehnung, Minderwertigkeit, falscher Ehrgeiz, Menschenfurcht oder was auch immer diese Grundprobleme sind, dass die gelöst werden, damit du dann frei bist, in deine Berufung zu kommen und dienen kannst und deinen Platz im Reich Gottes einnehmen kannst. Das ist die Aufgabe der Ältestenschaft, Menschen in die Freiheit zu führen. Sie sind keine Gefängniswärter, sondern sie sind deine Helfer. Sie sind die, die dir beistehen, die dir Schutz geben, die dich unterstützen, die mit dir gehen und die dir helfen, einfach das Wort in deiner Situation praktisch anzuwenden und dich rauszuholen aus den Dingen, in denen du schon so lange vielleicht drinsteckst. Das ist die Aufgabe der Ältesten. Dann haben die Ältesten die Aufgabe, wie ich eben schon sagte, in der Gemeinde zu wachen über Lehre. Die Ältesten haben die Aufgabe, Dienste hervorzubringen. Die Ausbildung von Diakonen oder Leute, die meinetwegen in bestimmten Bereichen wie Hauskreisleitung, Seelsorge oder irgendwelchen anderen Dingen, Anbetung, dienen. Das ist die Aufgabe der Ältesten, Dienste zu entwickeln. So, die Gemeinde ist ein Schulungszentrum. Der einzige Grund, warum wir Bibelschulen haben, ist, weil die Gemeinde nicht die Gemeinde ist. Wenn die Gemeinde wird, die Gemeinde ist die Brutstätte, wo neue Dienste hervorkommen, wo Menschen entwickelt werden, wo Menschen freigesetzt werden und wo Menschen praktische kleine Schritte hineintun können in diesen Dienst. Als ich mich bekehrt habe, war ich in einer recht traditionellen Gemeinde, wo mehr Menschenweisheit und Menschengebote regierten als das Wort Gottes. Und Gott hat nach einiger Zeit mich dann umgetopft in eine andere Gemeinde gebracht. Und dort habe ich zum ersten Mal eine Ahnung gehabt, hey, das ist ein Segen, dass ich Älteste habe. Die sind hingegeben und die haben eine Entschiedenheit, mir zu helfen und mehr Bahn zu machen, dass ich in das hineinkomme, was Gott für mich hat. In der ersten Gemeinde für uns, die Ältesten, wir haben dann so aus Spaß gesagt, das sind die Kellner beim Abendmahl. Man wusste überhaupt nicht, was die so tun, aber das waren würdige Herren im schwarzen Anzug. Einmal im Monat beim Abendmahl traten die mit ganz würdiger Miene auf und haben den Arm so steif angewinkelt und das weiße Handtuch war so über den Arm gelegt, ja, oder war es der andere Arm, und da haben sie dann den Teller oder den Wein gehabt, ja. Und deswegen haben wir gesagt, die sind Kellner beim Abendmahl. Das war alles, was wir von Ältesten gesehen haben. Ja, wir wussten nicht, was tun die sonst so oder tun die noch irgendwas anderes, außer beim Austeilen des Abendmahls behilflich zu sein. Nach dem Wort Gottes, sie sind die entscheidenden Männer, die den Kurs der Gemeinde festlegen, die Gemeinde prägen, die der Gemeinde vorangehen, die ein Vorbild sind und die jungen Leute sagen, Mann, wenn ich mal groß bin, so möchte ich Jesus folgen. Das ist Ältestenschaft. Sie geben Schutz, sie helfen den alleinerziehenden Frauen, den Witwen, den Waisen, sie helfen in Situationen, wo Frauen von ungläubigen Männern tyrannisiert werden. Sie stehen den Frauen bei, sie helfen, sie unterstützen. Sie setzen sich ein, sie dienen, sie geben wirklich alles, um Menschen in die Freiheit und in den Segen Gottes hineinzubringen. Ja. Älteste haben die Aufgabe, Konflikte zu lösen in der Gemeinde. Der Unterschied zwischen neutestamentlicher Gemeinde und heutiger Gemeinde ist nicht, heute haben wir Probleme in den Gemeinden und damals nicht. In der ersten Gemeinde gab es Probleme, gab es Konflikte. Der Unterschied ist, in der ersten Gemeinde wurden die Konflikte nach Gottes Weisheit gelöst und in der heutigen Gemeinde werden Probleme nach Menschenweisheit gelöst und das bedeutet, diese menschliche Lösung erzeugt wiederum neue Probleme. Aber wenn Gott eine Lösung schafft, ist eine Lösung da. Und dann ist die Sache fertig. Ja. Und zu viel Menschenweisheit in Form von Psychologie und fremden Weltanschauungen und allen möglichen Dingen geistert herum durch die geistige Landschaft. Schau dir nur einen normalen Bücherkatalog an. Da stehen Dinge, wenn du das Wort Gottes kennst, die stehen an manchen Stellen die Haare zu Berge. Das ist meine Güte, wie kann ein christlicher Verlag solchen Mist veröffentlichen? Wie ist das möglich? Und wir dürfen nicht naiv sein. Nicht jedes christliche Buch ist auf der Grundlage des Wortes Gottes. Wir dürfen nicht naiv sein. Es gibt eine Menge dummes Zeug dort. Und wir brauchen Jahre, um das Wort Gottes in seinen Grundideen kennenzulernen, das Wesen Gottes aus dem Wort und dann aus Erfahrung kennenzulernen, weil wir jünger sind, weil wir wirklich es ernst meinen und wir suchen Gott zu Hause jeden Tag. Wir haben Begegnung mit Gott, wir haben eine Beziehung zum Heiligen Geist und wir lernen Gott persönlich kennen. Nur wer das tut über Jahre, ist imstande zu unterscheiden und ist imstande zu sehen, das klingt christlich, aber es kommt nicht von Christus und deswegen habe ich nichts damit zu tun. Und dieses Durcheinander nimmt immer mehr zu und ich habe die Befürchtung, es wird noch viel, viel ärger werden. Und wir müssen ganz, ganz nah am Herrn gehen. Wir brauchen eine enge Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und wir müssen uns von ihm führen lassen. Wir müssen auf seine Warnungen und seine Mahnungen sehr, sehr sorgfältig achten. Und wir müssen das Wort kennen. Jesus sagte damals, ihr irrt, weil er die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Die Kraft Gottes ist der Heilige Geist. Wir müssen die Schrift kennen und wir müssen den Heiligen Geist kennen. Nicht eins ausspielen gegen das andere. Ich habe den Geist, ich brauche nicht das Wort. Oder ich habe das Wort und ich brauche nicht den Geist. Das sehen wir nicht. Neutestamentliches Christsein geht auf zwei Füßen. Wort und Geist. Wort Gottes, nicht Wort und Geist, heute diese völlig abgedrehte, perverse Strömung, die in völligen Irrtum verfallen ist. Ich rede nicht davon, ich rede vom Wort Gottes und vom Geist Gottes. Und beides muss vorhanden sein in unserem Leben. Und Leiterschaft will uns helfen, dies beides zu entwickeln. Und sie haben auch Autorität, Konflikte zu lösen. Sie haben die Aufgabe, zu wachen über die Herde. Sie haben die Aufgabe, wie es das Wort Gottes sagt, Titus spricht davon, die widersprechenden Vers 7. Ein Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter, nicht eigenmächtig. nicht jetzt und ich nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht ständigen Gewinn nachgehend. Dieses Eigenmächtige ist ganz, ganz wichtig. Ein Ältester ist jemand, der sich lenken lässt, der sich korrigieren lässt, der sich etwas sagen lässt. Ein eigenmächtiger Mensch, der seine Position gebraucht und sich hinter frommen Floskeln versteckt, das hat der Himmel so gezeigt, das ist nicht, was wir brauchen im Reich Gottes. Wir brauchen Menschen, die belehrbar sind, die nicht irgendwie herrschen wollen und die unabhängig sind und nicht erreichbar für andere. Nicht jähzornig, nicht dem Wein ergeben, nicht Schläger, nicht schändlichen Gewinn nachgehen, sondern gastfrei, das Gute lieben, besonnen, gerecht, heilig, enthaltsam. Der an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig sei, sowohl mit gesunder Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Also Paulus hat sehr wohl damit gerechnet, da gibt es Leute, die widersprechen. Aber dann sagt man nicht, na ja, das hat Gott ihm so offenbart und das ist halt seine Sichtweise. Sondern die Widersprechenden wurden überführt. Das heißt, es wurden ihnen Beweise vorgelegt, das heißt überführen. Mit Beweisen zeigen, dass jemand verkehrt ist, das heißt überführen. Nicht mit psychischer Gewalt, nicht wenn du hier nicht mitmachst und wenn du nicht so denkst, wie wir denken, dann gibt's was ganz Schlimmes, sondern mit Beweise aus der Schrift zu sagen, das ist, was das Wort sagt. Und was du dort erzählst, ist nicht das Wort. Und deswegen ist es nicht in Ordnung, dass du daran festhältst und es ist vor allen Dingen nicht in Ordnung, dass du damit hausieren gehst. Und wir gestatten dir das nicht. Und spätestens da, wenn du einen Menschen, der an eigenen Lehren festhält, so ermahnst, wirst du sehen, was sein Problem ist. Nicht falsche oder andere Erkenntnis, sondern Rebellion. Wer bist du, mir meine Meinung zu verbieten? Ich rede mit wem ich will. Und gesunde Ältestenschaft sagt, das kannst du gerne tun, aber nicht in dieser Gemeinde. Das ist Leiterschaft. Leiterschaft schützt die Herde. Leiterschaft sagt, hey, da gehen wir lang, das ist der Weg, das ist, was wir glauben, das ist, was wir lehren. Und wir erlauben niemandem hier subversiv in eine andere Richtung zu wirken. Das kann nicht funktionieren, das ist nicht der Wille Gottes. Und Leute, die die Ordnung Gottes nicht verstehen und die voll sind von diesem Eigenwillen, sagen, das ist ja Diktatur, da wird mir ja was aufgezwungen. Nein, niemand zwingt dir was auf, aber wir gehen in diese Richtung. Und wenn du eine andere Richtung möchtest, herzlich eingeladen. Es gibt genügend Gemeinden um uns herum, die eine andere Richtung gehen und finde du die, die passt. Aber sei nicht hier und tu äußerlich, als stimmst überein und untergrundtätig bist du dann aktiv als Maulwurf und wühlst hier rum. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ja. Es ist auch Heuchelei, wenn ich nicht mit den Ältesten übereinstimme, aber ich gehe in ihre Versammlung. Das ist doch Heuchelei. Wenn ich zu einer Gemeinde gehöre, dann sage ich, dies ist meine Gemeinde, was immer gleichbedeutend ist, und ihr seid meine Aufseher. Ich kann nicht sagen, hier ist meine Gemeinde, aber diese Leiterschaft akzeptiere ich nicht, aber hier ist meine Gemeinde. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Ich bin schon immer hier und ich war schon eher da, bevor die Leitung da war. Hallo. Das sind Ideen, die kommen irgendwoher, aber nicht aus den Gedanken Gottes. Man kann nicht zu einer Gemeinde gehören und im innerlichen Clinch sein mit der Leiterschaft. Entweder man löst ganz schnell den Clinch oder man verlässt die Gemeinde. Als Dauerprotestierer und ich bin der Retter der Gemeinde, da zu sitzen, das ist vom Übel, ist ein Ausdruck von großem Stolz. Hört ihr mich? Gut. Und ich sage diese Dinge aus der Kenntnis meines Wortes und aus der Kenntnis und Erfahrung von vielen, vielen Gemeindeklinschen. Ich habe 12 Jahre als Pastor gearbeitet und seit 13 Jahren reise ich durchs Land und habe mit einem Gemeindeklinsch nach dem anderen zu tun, seit 13 Jahren. Und ich kenne mich aus und ich komme in eine Gemeinde und ich rieche den Spirit. Ich rieche ihn. Und deswegen sage ich manchmal Dinge, das ist gar nicht so prophetisch, sondern einfach, die Muster sind immer gleich. Und was die Leute erzählen, das ist immer dasselbe. Deswegen klingt das dann so, als wenn es trifft. Und die Leute sagen, ja, woher weißt du das alles? Ja, weil ich gerade vorher bei der anderen war und da war es genauso. Und noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Den das Neue Testament vorsieht und der fast überall vergessen wird oder vernachlässigt wird oder nicht einmal für wichtig genommen wird und darum wird auch nicht gebetet und danach gesucht und man bemüht sich nicht in diese Richtung zu gehen. Nach dem Neuen Testament sind die Ältesten einer Gemeinde nicht nur verantwortlich voreinander im Team, nicht nur vor der Gemeinde, sondern sie sind auch verantwortlich, was ihren Dienst und die Art, wie sie ihren Dienst ausführen, gegenüber dem apostolischen Dienst. Die Ältesten sind nicht die letzte Instanz. Und wenn es Probleme gibt zwischen der Gemeinde und einem oder mehreren Ältesten, dann klären das nicht die Ältesten mit einem Machtwort von der Kanzel, sondern nach dem Neuen Testament, können wir uns gleich anschauen, 1. Timotheus, Kapitel 2, da sehen wir dann die Bedeutung, gerade in solchen Fragen, des apostolischen Dienstes. Das muss ich gerade... Erste Timotheus, Kapitel 5. Ach, lesen wir euch mal Vers 17, das ist auch gut. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre gewürdigt werden, besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Hier geht es um Geld. Und da wird gesagt, dass die Ältesten großzügig und gut entlohnt werden sollen. Manche Gemeinden haben die Idee, Herr, halte unseren Pastor demütig, arm halten wir ihn schon von alleine. Ja? Und dann kommen solche Sprüche wie, das tut er ja alles für den Herrn. Und man denkt also knapp über der Sozialhilfegrenze, das ist gerade so richtig irgendwie. Das ist nicht die Art Gottes. Und manche Gemeinden scheinen Angst zu haben, die jetzt vollzeitlich, wenn eine Gemeinde wächst, dann wird es mehrere Älteste geben, die vollzeitlich dann tätig sind. Ja, die haben scheinbar Angst, man könnte denen zu viel geben. Aber nach meiner Erfahrung in Deutschland, von dieser Gefahr sind wir weit entfernt. Und was wäre, wenn wir dem zu viel geben würden? Wenn das ein Mann Gottes ist, er wird das, was er nicht braucht, weitergeben ins Reich Gottes. Wo ist das Problem? Aber wir versuchen misstrauisch, knickerig, knauserig und eng zu sein. Und das ist nicht das Wesen Gottes. Gott ist ein großzügiger Gott. Und das ist, was ich erlebe. Wir leben seit 13 Jahren in der Hand Gottes, ohne irgendeine Sicherheit, ohne irgendeine Anstellung, ohne irgendein festes Einkommen. Und Gott versorgt uns mit allem, was wir brauchen, seit über 13 Jahren. Und es läuft wunderbar. Und wir sind mehr gesegnet als vorher, als ich angestellter Pastor war. Und da habe ich ein sehr gutes Gehalt bekommen. Die Philosophie in der Gemeinde war an dieser Stelle sehr, sehr vorbildlich und es gab sehr gute Gehälter. Aber jetzt geht's noch besser. Halleluja. So, das weiß ich vom Wort und ich weiß es aus Erfahrung. Gott ist großzügig. Gott gibt gerne. Und wenn wir gerne geben, dann segnet er uns. Einen freudigen Geber hat Gott lieb. Ja, das ist ihm etwas Kostbares. So, wir müssen nicht Angst haben. Und wo wir gerade beim Thema Finanzen sind, was überhaupt nicht akzeptabel ist, dass mein Missfallen an dem Kurs der Gemeinde auszudrücken, indem ich mein Geld zurückhalte und am Geldhahn drehe. Das ist absolut nicht akzeptabel. Wenn ich als Ältester von so etwas hören würde, jemand sagt, du, solange ihr diesen Weg macht, solange ihr so lehrt, solange ihr so jetzt die Gottesdienste macht, werde ich jetzt mein Geld zurückhalten. Ich würde sofort hingehen, als Ältestenteam, diesen Vorladen, diesen Bruder, und sagen, pass auf, das haben wir gehört, damit du weißt, wir möchten nicht einen Pfennig von dir haben. Und bitte such dir schnell eine Gemeinde, wo du Vertrauen zu den Ältesten hast. Das ist ein unüberhörbarer Vertrauensentzug. Vertrauen hat sehr viel mit Geld zu tun. Und wenn du meinst, du kannst nicht diese Gemeinde finanziell unterstützen, dann bitte such dir eine Gemeinde, die du finanziell unterstützen kannst. Und da finde dich rein, da glieder dich ein, da hab deinen Platz und da lerne und da wachse. Aber diese stille Verweigerung ist etwas, was dem Wesen Gottes vollständig widerspricht. Vollständig widerspricht. Es hat nichts mit dem Wesen Christi zu tun. Und unsere Aufgabe ist, zu wachsen in das Bild Christi hinein. Das ist unsere Aufgabe. Gott möchte das Wesen Christi hervorbringen in der Gemeinde. Philipper 2. Diese Gesinnung, die in Christus war, soll in euch allen sein. Nicht nur in der Leiterschaft, da zuerst, aber dann von da geht's in die ganze Gemeinde. Und was ist die Gesinnung Christi? Sich erniedrigen, sich demütigen, dienen, nichts beanspruchen, nichts festhalten. Er hielt es nicht als einen Raub, Gott gleich zu sein. Hat nicht gesagt, hey, ich habe da solche Privilegien im Himmel gehabt und jetzt soll ich hier in den Dreck, in den Stall, wo kommt denn das hin? Bin ich nicht mit einverstanden? Hat nicht gesagt, ich bin der Sohn Gottes und wenn ihr mir nicht zuhört, dann schicke ich Feuer vom Himmel und das verzehrt euch alle. Also hört ihr besser zu. Nichts davon. Und Paulus scheint davon auszugehen, dass das tatsächlich möglich ist. Das war nicht ein frommer Wunsch. Diese Gesinnung sei in euch allen, in Klammern. Ich weiß, das schafft ihr nie, aber ich sag's mal so, es klingt fromm. Er scheint offensichtlich davon auszugehen, dass es möglich ist, wenn wir wollen, wenn wir uns hingeben dem Heiligen Geist, wenn wir uns hingeben dem Wort Gottes, dass Gott in absehbarer Zeit, in Jahrzehnten, nicht in Jahrhunderten, in wenigen Jahren etwas hervorbringt, was sehr ähnlich ist wie Christus. Die Gesinnung Christi. Und das ist die Gesinnung, die nicht beansprucht, die nicht festhält. Ich sagte das, glaube ich, gestern oder am ersten Abend schon. Viele Gemeinden werden stranguliert deswegen, weil es einen oder mehrere gibt, die haben Ansprüche an die Gemeinde. Und sie fordern und verlangen, die Gemeinde muss so und die Gemeinde muss so und die Gemeinde muss diesen Weg. Das ist nicht die Gesinnung Christi. Die Gesinnung Christi ist loslassen. Es Gott hingeben, es Gott überlassen und seinen Platz finden als Diener. Das ist die Gesinnung Christi. Und wir kommen in schwierige Zeiten hinein und die einzigen Gemeinden, die wirklich noch effektiv sein werden, die gesegnet sein werden, sind Gemeinden, die sich Philipper 2 auf die Fahne schreiben, glaub es mir. Es ist das Ziel Gottes, das Bild Christi hervorzubringen. Und an vielen Stellen wird alles Mögliche angestrebt, aber nicht das Bild Christi. Sich durchzusetzen, zu protestieren, zu blockieren, beleidigt zu sein, zu fordern, einzuschüchtern, zu manipulieren, das sind alles Merkmale des Teufels. Das sind Merkmale, das sind Charaktereigenschaften, das sind Verhaltensweisen des Teufels. Und diese Dinge, wenn wir den Segen Gottes haben wollen, müssen raus. Sie müssen raus. Gott manipuliert nicht, Gott schüchtert nicht ein, Gott kommt nicht und niest uns hier zusammen mit Zornesausbrüchen, dass wir nur so zittern, was kommt als nächstes. Zorn, Geschrei, Lästerung, ich hatte es gestern schon erwähnt, gehört nicht in die Gemeinde. Und wenn ich sage nicht in die Gemeinde, dann meine ich damit auch dein Schlafzimmer. Hallo. Das sind Dinge, die gehören nicht in das Leben eines Nachfolgers Jesu. Das sind Dinge, die beschreiben den Umgang der Menschen in der Welt, aber nicht der Kinder Gottes. Kein Geschrei, kein Zorn, kein Lästerung, all diese Dinge. Das Zorn ist nichts anderes als mit psychischer Gewalt jemanden gefügig zu machen. Das ist Zorn. Und das ist nicht das Wesen Gottes. Der Zorn Gottes ist was ganz anderes. Ist etwas ganz anderes. So, das ist wichtig, dass wir da verstehen, Die Ältestenschaft hilft uns, in das Bild Christi hineinzukommen. Die Ältestenschaft richtet die Herrschaft Christi in einer praktischen, sichtbaren Weise in der Gemeinde auf. Das ist die Aufgabe der Ältesten. Alle sagen, ja, Jesus regiert. Ja, wenn Jesus regiert, dann warum ist er hinterm Rücken reden? Hallo? Wenn Jesus regiert, ganz praktisch, dann gibt es kein hinter dem Rücken reden. Dann gibt es kein mit dem Finger zeigen und verachten und dumm dahinschwätzen. Das gibt es dann nicht mehr. Und Ältestenschaft ist dazu da, die Herrschaft Christi auf eine ganz konkrete Art und Weise sichtbar zu machen in der Gemeinde. Das ist die Aufgabe der Ältesten. Und wir müssen sie darin unterstützen, wir müssen für sie beten, wir müssen ihnen helfen. 1. Thessalonicher 5, Vers 12. Wir bitten euch, Brüder oder Geschwister, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen. So, die Ältesten sollen zurechtweisen. Und dass er sie ganz besonders in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. So, wie sieht die Arbeit der Ältesten aus? Sie stehen vor. Das bedeutet, sie leiten, sie kümmern sich, sie sorgen für die Menschen in der Gemeinde. Und ich weiß es aus eigener Erfahrung, ich weiß es vom Erzählen von vielen, vielen anderen, die in Leiterschaft sind. Wenn jemand in Leiterschaft ist, er ist viel mehr unter dem Angriff des Feindes als die anderen. Das ist, warum Paulus in fast allen seinen Briefen sagt, bitte betet für mich, helft kämpfen mit Beten, betet. Ja, und wenn du dann siehst, worum alles da gebetet wird, betet, dass ich errettet werde von den falschen Brüdern. Fürbitte hilft, von falschen Brüdern errettet zu werden. Den Job, den ich tue, könnte ich nicht tun, wenn ich nicht diese 35, 40 Beter hätte, die hinter uns stehen. Ich könnte das nicht tun, weil ich manchmal in solche Dinge hineinkomme, das ist wie ein Minenfeld, da fliegen die Pfeile. Das ist wirklich gefährlich. Und ich weiß, dass Worte der Verachtung, Worte des Richtens, Worte des Fingerzeigens, Worte der Bosheit geistliche Waffen sind, die wie Flüche wirken. Das ist, was das Wort Gottes lehrt, und das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und der Schutz vor Fluch ist vergeben, segnen und Fürbitte. Das ist der Schutz. Wir bewahren unser Herz, wir segnen die, die uns verleumden und die gegen uns vorgehen, und wir haben den Schutz der Fürbitte. Und das braucht Leiterschaft. Leiterschaft braucht den Schutz der Fürbitte. Das ist extrem wichtig. Und viele sind sich dessen nicht bewusst, was für ein Machtkampf sich abspielt in der unsichtbaren Welt über der Gemeinde. Der religiöse Geist gibt nicht so schnell auf. Die Bastion Satans, der Widerstand Satans in der Gemeinde ist der religiöse Geist. Es ist nicht die Einladung, alle in die Welt zu schicken. Es ist einfach nur so tun, als würden wir für den Herrn sein und in Wirklichkeit aber unsere eigenen Dinge suchen. Und die Wahrheit mit Füßen treten. Religiosität ist Gott zu dienen nach eigenen Bedingungen, das ist Religiosität. Das ist eine gute Definition, ne? Gott zu dienen oder dienen zu wollen nach eigenen Bedingungen. Aber das Wesen der Nachfolge ist, Jesus sagt, komm, folge mir nach. Das heißt, er geht voran, wir gehen hinterher. Und er sagt, was die Bedingungen sind. Und was sind die Bedingungen? Alles loslassen. Alles loslassen. Wenn ich allem entsagt, Lukas 14, 33, wenn ich allem entsagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Er kann so tun, aber er kann es nicht sein. Er kann anderen den Eindruck geben, aber er kann es nicht sein. Die Bedingung für Nachfolge ist, Hier bin ich Herr, ich lasse los, ich öffne meine Hände, ich halte nichts fest. Ja, wenn ich hier mitmache, muss ich aber den Posten haben. Wenn ich hier mitmache, muss ich die Stimme haben, muss ich das Gewicht haben, muss ich den Einfluss haben. Nichts davon, das gehört alles nicht in die Gemeinde. Loslassen, allem entsagen, meiner Sehnsucht nach Position, Ehre, Anerkennung, Macht und Einfluss, allem entsagen. Das ist der Anfang von Jüngerschaft. Wenn ich allem entsagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Es ist grundsätzlich unmöglich, weil Jüngerschaft heißt, ich suche jetzt nicht mehr meine Sachen, ich suche seine Anliegen. Ich gehe ihm nach. Das ist der Anfang. Und leider, die traurige Erfahrung ist an vielen Orten, die Gemeinden manchmal sind voll von Menschen, die gar keine Jünger sind. Sie sind Gottesdienstbesucher. Und weil sie das über Jahre und Jahrzehnte schon tun, denken sie, sie machen das alles so, wie Gott das haben will. Und dann fängst du an, über Jüngerschaft zu lernen, sagen sie, das ist aber krass. Das finde ich jetzt aber echt straff. Weil wir nie das Evangelium wirklich ernst genommen haben. Wir haben nie geglaubt, Jesus meint das, was er da sagt. Das war nur so bildlich gesprochen, das mit dem Kreuz und Sterben und das ist vielleicht noch für den Sudan oder so, aber doch nicht hier. Ja. Jesus hat kein Spezialevangelium für den Sudan und dann eine Light-Version für Westeuropa. Das Evangelium ist überall das Gleiche. Das menschliche Ego muss entthront werden. Das ist der Beginn von Nachfolge. Alles andere ist nicht echt und nicht wirksam. Und dazu hilft uns Leiterschaft. So, sie sind im Team, sie geben Rechenschaft voneinander, sie teilen ihr Leben miteinander, sie stehen füreinander, aber nicht in einer seelischen Weise. Füreinander stehen, loyal zu sein heißt, wenn mein Bruder Mist macht, habe ich ihn so lieb, dass ich ihm sage, das musst du aufhören. Das ist Loyalität. Es wird eine falsche Loyalität gepredigt an vielen Stellen und er hat gesagt, also es ist nicht deine Aufgabe, anderen zu sagen, was richtig, was falsch ist. Das ist nicht, was das Evangelium sagt. Wir haben Verantwortung füreinander. Wir achten aufeinander. Und wenn du deinen Bruder sündigen siehst, Galater 6, dann gehst du hin im Geist der Sanftmut und bringst ihn wieder zurück. Das ist, was das Evangelium ist. Nicht ein Haufen von Leuten, die sagen, was geht dich an, wie ich lebe zu Hause? Was fragst du mich solche Dinge, wie ich meine Steuererklärung mache? Was geht dich das an? Das geht uns sehr viel an, weil wir möchten hier den Segen Gottes haben. Und wenn du das Finanzamt betrügst und da meine Frau mal Miene machst, da können wir hier erleben, wie wir große finanzielle Probleme bekommen. Einer kann eine ganze Gemeinde runterreißen. Schon mal Achan gelesen? Einer nimmt Dinge, die verboten sind und die ganze Armee bekommt eine Niederlage. Wir sagen heute, ja, das ist ja ungerecht. Wieso werden die alle bestraft? Weil der eine da krummes Zeug macht, dann soll doch der bestraft werden. Weil wir so eine individualistische Sicht haben, dass wir nicht verstehen, Gott sieht eine Gemeinde als eine Körperschaft. Und er macht jeden Einzelnen verantwortlich. Was sagt Jesus? Weil ihr Isabel toleriert, deswegen gibt's Probleme für alle. Ja, so wir sind verantwortlich. Das ist etwas, was ganz, ganz tief rein muss. Okay. So, das, wo wollte ich sagen? Die Verantwortung. Untereinander im Team, gegenüber der Gemeinde. Älteste sind rechenschaftspflichtig und die Gemeinde kann sagen, warum macht ihr das, warum lehrt ihr das, warum tut ihr das? Und die Ältesten legen das hin und sagen, aus den und den Gründen machen wir das. Sie sind transparent, sie sagen nicht, wir haben ja die Autorität, was fragst du? Es geht dich gar nichts an. Das ist nicht dienende Leiterschaft. Und die Ältesten sind unter der Aufsicht im Neuen Testament des apostolischen Dienstes. Wenn da ein Problem ist zwischen Gemeindemitgliedern und einem oder mehreren Ältesten. Und das kann nicht gelöst werden. Dann holt die Gemeinde den apostolischen Dienst und der schaut dort rein. Das wollte ich euch noch zeigen. 1. Thessalonicher 5. Die da, nee. Vers 19, gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer bei zwei oder drei Zeugen. Die da sündigen, weise vor allen zurecht, damit auch die übrigen Furcht haben. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du diese Dinge ohne Vorurteil befolgen und nichts nach Gunst tun darfst. Also, Timotheus kann nicht sagen, ja, immer wenn ich in dieser Gemeinde bin, dann steige ich bei dem Ältesten XY ab und der hat eine Villa und ein Swimmingpool und da geht's mir so gut und der gibt mir das beste Essen. Jetzt sind aber Leute da, die haben Klage gegen Bruder XY. Und wenn ich jetzt ein gerechtes Urteil spreche und vielleicht kommt raus, die haben Recht und er muss hier umkehren und das kann so in dieser Sache nicht weitergehen und ich muss ihn ermahnen. Vielleicht ist dann fertig mit Swimmingpool und mit der schönen Villa und mit all den Vorzügen. Also das ist mein Kumpel und mein Kumpel ist in Ordnung und er ist gut. Und statt den Täter zu bestrafen, bestrafe ich die Ankläger. Paulus sagt, das ist nicht apostolischer Dienst. Wie ernst ist das? Vor Gott und Jesus Christus und den auserwählten Engeln, dass du diese Dinge ohne Vorurteil befolgen und nichts nach Gunst tun sollst. Kumpanei, Seilschaften haben in der Gemeinde nichts zu suchen, nichts. Das ist eine ganz ernste Sache. Weil bei Gott gilt kein Ansehen der Person und die Aufgabe der Ältesten ist das Wesen Gottes der Gemeinde vorzuleben. Das ist die Aufgabe der Ältesten, eine Riesenverantwortung. Und Gott schaut die Reichen nicht anders an, er misst die Reichen nicht anders. Und darum hier diese starke Ermahnung. Stell dir vor, Timotheus war sein Sohn, er hat Timotheus aufgezogen, er wusste, wie Timotheus tickt, er hat Timotheus alles beigebracht und Timotheus lief seit Jahren in seinen Wegen, die Paulus ihm beigebracht hat. Und Timotheus sagt nicht, ja, das musstest du jetzt aber nicht schreiben, dass du mich mal hier ermahnst, dass ich da nichts nach Gunst tun soll. Also das kränkt mich jetzt, dass du überhaupt denkst, ich könnte das. So schnell sind wir von Ermahnung gekränkt. Timotheus war nicht gekränkt von Ermahnung. Paulus hat gesagt, pass auf, dass du nicht in diese Falle tappst. Und Timotheus hat gesagt, danke, dass du mich nochmal daran erinnert hast. Das sehe ich, deine väterliche Fürsorge. Ja, und wenn wir heute jemanden ermahnen, wie oft erleben wir das? Das hat mich jetzt aber sehr verletzt, dass du das überhaupt zu mir gesagt hast, dass du überhaupt so denken kannst von mir. Paulus hat nicht gedacht, Timotheus würde es tun, aber er hat ihm gesagt, ich helfe dir nochmal, dass du nicht einmal in Reichweite dieses Gedanken kommst. Jeder Mensch ist versuchbar. Und Paulus hat gesagt, ich tue alles, um dir zu helfen, einen geraden Weg zu gehen. So Ermahnung ist nichts Böses. Ermahnung ist kein Angriff. Ermahnung ist nicht eine Beleidigung. Und wir müssen unser komplettes Denken umstellen, unser ganzes humanistisches Zeug ausräumen. Heute liest du das andauernd in der Zeitung und das übernehmen wir alles so. Ein Wissenschaftler widerspricht einem anderen oder ein Politiker widerspricht einem anderen. Und was lesen wir dann? Stoiber greift den und den an. Nein, er hat nur in einer Meinung nicht übereingestimmt. Aber was machen die Medien daraus? Er greift die Person an. Und heute ist es so, dieses Denken, Korrektur ist ein Angriff auf meine Person. Die Medien sprechen nur diese Sprache, nur. Ja? Und wenn ich mich gegen eine kranke Lehre stelle, und das sehen wir bei Paulus viele Male, dass er ungesunde Lehre skizziert, nennt, manchmal sogar mit Namen, und er sagt, das ist nicht von Gott, das ist vollkommen verkehrt. Und wenn du das heute tust, dann sagen sie, der greift den Mann Gottes an. Und weißt du nicht, taste nicht den Gesalbten des Herrn an. Paulus kannte diese dummen Sprüche nicht. Er wollte die Herde bewahren und er hat falsche Lehre als falsche Lehre gebrandmarkt. Und er musste nicht abends hingehen und sagen, Herr, vergib mir, jetzt habe ich meinen Bruder angegriffen. Und diese Denkweise der Welt ist so hineingekommen in die Gemeinde, dass viele Korrektur sehen als persönlichen Angriff. Und sie sind bereit, weil sie so gekränkt und so verletzt sind, alles Gute, was sie von der Person bis jetzt erlebt haben, was ihnen eigentlich sagen sollte, hey, es gibt Beweise über Beweise, dieser Bruder ist für mich. Also wenn es jetzt irgendwie nicht so angenehm klingt, will ich trotzdem erst einmal dabei bleiben. Es gibt eine lange Geschichte, die mir zeigt, diese Person ist für mich. Nein, was tun wir? Wir reagieren auf das gekränkte Ego, vergessen alle Tatsachen, die Vertrauen geschaffen haben und sagen, du hast mich verletzt. Ich glaube, dass es Verletzungen gibt. Aber vieles, was wir heute Verletzung nennen, ist nichts anderes als gekränkter Stolz. Und Jesus hat viele Male Menschen in ihrem Stolz gekränkt. Mit voller Absicht. Und ging nicht abends zum Vater und hat gesagt, oh Vater, es ist schon wieder passiert. Hilf mir doch, sanftmütiger zu werden. Hilf mir doch, demütiger zu werden. Hilf mir doch, liebevoller zu werden. Nein, das ist ein Quark. Jesus hat viele Male mit voller Absicht Menschen verletzt. Ist das so? Ja, hast du den Jesus schon gelesen in den Evangelien? Er geht zu den Pharisäern nach Hause und das erste, statt zu sagen, du, die Suppe ist so köstlich, er sagt, du Heuchler. Du Narr, getünchte Gräber und was er für Worte für diese Leute gefunden hat. Und einer sagt, Meister, mit diesen Worten schmähst du uns aber. Also mit anderen Worten, Jesus, du hast jetzt nicht gemerkt, du warst nicht sensibel. Und dann sagt Jesus nicht, oh Mensch, ey, dass mir das passieren konnte als sündloser Sohn Gottes. Jetzt habe ich aber einen Fehler gemacht. Was sagt Jesus? Jede Pflanze, die mein Vater nicht gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Wenn wir eine sentimentale Vorstellung von Liebe haben, weil wir das Wort nicht kennen, weil wir unser Denken nicht erneuern, dann werden wir in einer Gemeinde, die anfängt Richtung Neues Testament zu gehen, mächtig viel Probleme haben. Mächtig viel Probleme. Ermahnung ist normaler Bestandteil des Gemeindelebens. Und Ermahnung ist nicht der Beweis, dass du böse bist und dass man dich hier raushaben will. Ermahnung ist der Beweis, dass man dich lieb hat und dass man möchte, dass du vorwärts kommst in den Wegen des Herrn. Das ist Ermahnung. Geh in das Neue Testament und schau an in deiner Konkordanz das Wort Ermahnung. Ich glaube, über 40 Mal kommt es vor. Dann kommt noch zurechtweisen. Scharf ermahnen. Verschiedene Begriffe haben wir im Wort Gottes. Ja. Und wir versuchen diese Dinge rauszublenden, damit wir Frieden haben in der Gemeinde. Und dann wundern wir uns, warum wir alle ein komisches Gefühl haben mit diesem Frieden. Und denken, irgendwas stimmt mit diesem Frieden nicht. Der Friede Gottes kommt, wenn die Herrschaft des Wortes Gottes in den Herzen aufgerichtet wird. Dann kommt der Friede Gottes. Und auf dem Weg dahin werden wir manche Konflikte haben. Und mancher Widerstrebende und Widerspenstige muss konfrontiert werden und er muss eine Entscheidung treffen. Entweder ich kehre jetzt um und steige herab von meinem hohen Ross und ich lasse mir was sagen von diesem Wort und von Menschen, die dieses Wort vertreten. Oder ich habe hier nicht mehr mein Zuhause. Und wir versuchen, eine Gemeinde zu bauen, oder viele Menschen versuchen das, eine Gemeinde zu bauen, wo man diesen ganzen Bereich der Autorität, der Zurechtweisung und der Korrektur außen vor lässt. Das kann niemals funktionieren. Niemals kann es funktionieren. Es funktioniert auch nirgendwo. So, das sind einige wichtige Dinge, die den Dienst der Ältesten betreffen. Da könnte man noch manches ins Detail gehen, aber ich denke, ich habe auch gesagt, ich will nicht so lange machen heute. Könnt ihr verstehen oder habt ihr eine Ahnung, dass neutestamentliche Gemeinde deutlich anders aussieht, als was ihr heute habt? Könnt ihr das sehen? Oder sagt, hey, wovon redest du überhaupt? Das kannst du dir alles sparen, das haben wir alles. So leben wir. Und das ist gut, weil wenn wir sehen, hier sind wir und da will Gott hin, dann können wir sagen, okay, packen wir es an, gehen wir. Wir wollen das. Ich möchte in einer Gemeinde sein, wo es Älteste nach dem Neuen Testament gibt. Ich möchte ein Jünger sein. Ich möchte jemand sein, der vorwärts geht und der wächst in der Erkenntnis des Herrn und der in seine Berufung kommt. Ich möchte einer sein, der den Segen Gottes zu anderen bringen kann. Das ist neutestamentliche Gemeinde. Und das ist Glied sein einer Gemeinde, die in dieser Weise vorwärts geht. Und gerade in Bezug auf Autorität sind unsere Gedanken so verseucht von der Welt. Dieser geistige und moralische Abstieg, der in der sogenannten 68er-Bewegung entstanden ist in unserem Land, hat viel tiefere Spuren hinterlassen, bleibende Schäden, als viele von uns sich das vorstellen. Und Autorität wird von vornherein negativ gesehen, wird ein Fragezeichen gemacht und sofort kommt ja, wer bist du? Aber Autorität ist ein ganz positiver Begriff. Es gibt Missbrauch der Autorität. Ja, und dagegen sind wir und dagegen ist Gott. Gott hat die höchste Autorität und er missbraucht Autorität nicht. Und er geht mit denen, die Autorität missbrauchen, scharf ins Gericht. Und das ist ein Element des apostolischen und des prophetischen Dienstes, das zu konfrontieren und das herauszubringen aus dem Volk Gottes. Und da werden wir noch viel sehen. Da werden wir noch viel sehen. Wir haben die Verheißung, bevor Jesus wiederkommt, kommt Elia. Und was ist Elia? Elia ist ein Bild, ist nicht eine Person alleine. Es ist ein Bild für einen Dienst, für eine Salbung. Und das ist der Eifer des Herrn. Und die Eifersucht Gottes wird wieder zurückgebracht werden. Und mit den Traditionen und mit der Halbherzigkeit wird aufgeräumt werden. Der Altar wird wieder aufgerichtet und brennende Herzen werden wiederkommen. Das ist der Dienst des Elia. Und das kommt als Vorbereitung auf das Kommen Jesu. Und das kommt auf die Gemeinde zu. Und Gott bereitet zurzeit Menschen vor für diesen nicht einfachen, nicht angenehmen Dienst. Und eine Gemeinde soll ein Ort sein, wo Dienste, die nachher in der Zukunft, in den endzeitlichen Wirren, aber auch positiven Entwicklungen eine wichtige Rolle spielen. Eine Gemeinde soll ein Ort sein, wo Menschen heranwachsen und sie dienen in der Gemeinde und bewähren sich über viele Jahre und dann später schickt Gott sie dann ins Land und in die Nationen. Gott hat so viel vor. Und die Gemeinde ist dringend aufgerufen, zurück zum Wort zu kommen. Sola Scriptura. Alles andere funktioniert nicht. Hat noch nie funktioniert, wird nicht funktionieren. Wir brauchen es nicht weiter zu probieren. Das, was funktioniert, ist dieses Buch. Echte Ältestenschaft und dann beten wir studieren das Wort über apostolischen Dienst und dann sagen wir, Herr, stell auch das wieder her, wir brauchen das. Die Gemeinde wird niemals die herrliche Gemeinde werden, ohne den Dienst der Propheten und Apostel, niemals. Und Gott hat den Evangelisten gegeben, Gott hat den Hirten gegeben, Gott hat dann in den 60er Jahren durch die weltweite charismatische Bewegung den Dienst des Lehrers zurückgegeben, aber jetzt fehlt noch der Prophet und jetzt fehlt der Apostel. Und alles beginnt damit, dass wir das Wort studieren und dass wir dann beten. Und fast nirgendwo in den Gemeinden, wenn ich reise, höre ich den Schrei, Gott, gib uns wieder Propheten und Apostel. Weil wir denken, oh, wir können ohne die. Aber was wir ohne sie können, sehen wir. Es ist weit weg vom neutestamentlichen Niveau, weit weg. Wir müssen Gott anflehen. Und dann aus dem Gebet heraus werden Aktionen kommen und werden praktische Dinge kommen. Gott wird uns zeigen, wie wir in unserer Gemeinde Raum machen können für Dienste, die aufwachsen. So, da haben wir noch viel, viel Arbeit vor uns. Aber es beginnt damit, dass wir das Wort studieren und dass wir sagen, so muss Leiterschaft aussehen. Und wir erlauben, dass Leiterschaft dieses Mandat hat. Wir erlauben, dass Leiterschaft das Recht hat, die Lehre vorzugeben. Das Recht hat, Konflikte zu lösen. Das Recht hat, Menschen zu ermahnen. Wir erlauben und wir begehren das, wir wünschen das, dass eine Leiterschaft nach den Ordnungen des Neuen Testamentes unter uns fungiert. Das ist das Entscheidende. Weil wir begreifen, das bringt maximalen Segen, das bringt Schutz für uns. Das bringt Schutz. Okay, Halleluja, Herr, wir danken dir, dass du gewaltige Pläne hast, auch mit dieser Gemeinde. Wir danken dir für eine gewaltige Zukunft. Wir danken dir für deine gerechten, weisen Ordnungen. Deine Wege sind vollkommen. Deine Wege sind gut. Niemand hat das je überboten. Niemand hat jemals etwas Besseres erfunden als das, was du erfunden hast. Deine Ordnungen sind perfekt und wir ehren dich darüber. Und danke, dass du gnädig über all das hinwegsiehst, wo über so lange Zeit nach anderen Ideen, nach anderen Werten, nach anderen Mustern gebaut wurde. Und danke, dass du in uns die Sehnsucht hineinpflanzt und immer mehr wachsen lässt. Unsere Hoffnung sind deine Ordnungen. So stell deine Ordnung wieder her. Gib uns Liebe zu deinen Ordnungen. Gib uns Mut zur Wahrheit. Gib uns Weisheit weg von dem humanistischen Geist, dass wir verletzt sein und beleidigtes, gekränkt sein unterscheiden können und sagen, jawohl, das Ego muss getroffen werden. Aber wo wir verletzen, bekommen wir Schutz und Hilfe und Beistand und Heilung. Und wir danken dir, Herr, dass du dort diese ganzen verworrenen Dinge entwirrst und Klarheit schaffst. Du schaffst Klarheit, wo der Feind so viel Nebel erzeugt hat. Und deine Ordnungen werden Schutz und Hilfe und Wachstum geben. Preise dir für die Weisheit, die unübertroffen ist. Halleluja. Amen. Amen. Okay.